Radio 1.
Hallo Herr Betzing, Henrik Barth von Radio 1. Hallo.
Ja, guten Tag Herr Barth.
Jetzt sind ja Mountainbike-Fahrer ja schon länger in den Alpen unterwegs. Ne? Jetzt haben wir seit schon auch längerer Zeit E-Bikes und wir haben untrainierte Fahrer, die also wirklich dann auch schwere Pisten hochkommen, wo die normalerweise keine Chance haben. Welche Folgen hat denn das für die Alpen?
Die Folgen für die Alpen sind gravierend, weil jetzt sehr viele Menschen in Höhen vorkommen, wo früher extrem wenig Menschen nur gewandert oder mit Mountainbike gefahren sind. Wirklich nur sehr trainierte Menschen. Und jetzt kommen die großen Massen quasi in Gebiete, die vorher menschenleer waren, einfach weil sie sich nicht auf ihre Körperkraft mehr verlassen können, sondern weil sie den Motor unterm Hintern haben und auf diese Weise leicht die Berge raufkommen und ganz weit fahren können. Hat jemand mal gesagt, das E-Bike ist wie ein personalisierter Lift, wie ein persönlicher Lift und damit werden die Alpen praktisch überall quasi dezentral flächenhaft für diese Form der Erreichbarkeit mittels E-Bike erschlossen, weil wir ja überall im Alpenraum das gut ausgebaute Netz von Forstwegen, Almwegen und ähnlichen Güterwegen haben, sodass wir im Prinzip mit den E-Bikes dann sehr, sehr weit ins Gebirge vorkommen.
Ja, und Herr Betzing, E-Mountainbikes sind ja auch schwerer als andere Fahrräder. Sind das jetzt eher die Spuren, die die Radfahrer hinterlassen, also wenn die mit sehr viel Power darauf fahren? Oder sagen Sie, das ist eigentlich gar nicht das Problem, sondern das Problem ist, wie Sie gerade beschrieben haben, dass die inzwischen dann in größeren Mengen in jeden entlegenen Winkel kommen? Oder sind das auch die Spuren, die Sie dann auf dem Bergpfad hinterlassen? Wie groß ist das Problem?
Natürlich, das Problem addiert sich. Das erste Problem ist, dass diese schweren Fahrräder, gerade wenn es bergunter geht und wenn man noch bremst, sehr viele Erosionsspuren hinterlassen. Und das ist die übliche Entwicklung. Die ersten, die dann runterfahren, fahren auf dem Weg. Der Weg wird durch diese E-Bikes dann aufgerissen, der wird schwerer befahrbar. Die nächsten, die kommen, fahren dann nebenan, das heißt, sie verbreitern den Weg. Am übernächsten Tag weichen die Menschen noch weiter vom Weg ab, weil der Weg inzwischen fast unpassierbar ist, weil das fließende Wasser dann Erosionsgräben reißt. Das heißt, aus einem Weg wird dann quasi eine breite Wegspur mit viel Erosion und wenn dann stark Niederschläge kommen, wird sehr viel Erde und Erdreich und sowas zu Tal transportiert. Aber diese direkten Schäden sind nur das eine, also die Verletzungen der Vegetation. Das andere ist einfach, dass die Ruhe der Tiere gestört wird, weil die Menschen dann in großer Menge in Gebiete vordringen, wo vorher fast keine Menschen gewesen sind. Und die Menschen mit dem E-Bike nähern sich auch relativ schnell den Tieren. Da sind die Tiere nicht gewohnt, dann flüchten sie. Die Tiere sind auf Wanderer schon seit langem eingestellt. Das heißt, sie können abschätzen, wie lange ein Wanderer braucht, bis er in die gefährliche Nähe kommt, wo dann Gämsen oder Steinböcke, aber auch Rehe oder Hirsche flüchten. Aber bei E-Bikes wird dieser Fluchtreflex viel, viel früher ausgelöst. Und oftmals finden wir auch das Problem, dass dann so E-Bikes dann oben, wo wir dann große, weite Almflächen haben, die ein sanftes Relief haben, das natürlich da Spaß macht, kreuz und quer auf der Almfläche lang zu fahren. Und das macht ebenfalls sehr große Erosionsschäden. Da kann eine Almfläche sehr stark von geschädigt werden.
Ja, Herr Betzing, von was für einer Größenordnung reden wir denn hier? Also ich meine, wenn man, glaube ich, jetzt zum Beispiel Regionen in den Alpen nimmt, da wird ja auch mit argumentiert, dass die Mountainbike-Fahrer inzwischen also auch zum Geschäft wirklich dazugehören. Das sind schon ganz schöne Größenordnungen. Wer misst das eigentlich? Also wann wird festgestellt, okay, jetzt ist irgendwie das Maß erreicht, jetzt ist eine Größenordnung da oben in Höhen unterwegs, wo vorher keiner war. Wie wird das eigentlich festgestellt, dass man sagt, okay, jetzt ist zu viel des Guten?
Das wird nicht gemessen. Das kann auch im Prinzip fast nicht gemessen werden, wegen der Größe des Alpenraums. Ich würde sagen, die Zahlen sind überhaupt nicht kalkulierbar. Aber ich vermute, dass der gesamte Alpenraum flächendeckend davon erfasst wird, und zwar flächendeckend von Wien bis nach Nizza und nicht bloß die großen touristischen Schwerpunkte, sondern auch viele Gebiete, die halt nur Einheimische kennen oder nur die Menschen kennen, die aus der Nähe die benachbarten Städte, die in die Alpen kommen. Das heißt, es ist ein flächenhaftes Phänomen, und die große Schwierigkeit ist, es ist nicht festzustellen, wie viele Menschen es sind. Und nur an wenigen sehr neuralgischen Punkten gibt es dann Zählungen, wird dann überprüft, und dann gibt es nur an sehr wenigen Problempunkten vielleicht auch Maßnahmen, dass man Verbotsschilder aufstellt, aber das ist eher die Ausnahme.
Ja, und die Folgen, die Sie jetzt beschrieben haben, also wenn man sich das anguckt, also die Erosion, dann die Wege verbreitern sich, das wurde wahrscheinlich an schon, sagen wir mal, neuralgischen Punkten ganz eindeutig festgestellt, ne, wo man ja gesagt hat, okay, das gucken wir uns an. Gibt es Ihrer Ansicht nach einen Weg, wie man es da schafft, das zu kanalisieren? Also wenn man jetzt auf der anderen Seite hat man jetzt als Extrembeispiel Aspen in den Rocky Mountains, die gesagt haben, okay Leute, Feierabend, Radwege werden gesperrt für E-Bikes. Oder was glauben Sie, hier in Deutschland haben wir ja noch eine andere Diskussion, da versuchen ja die Kommunen mit Naturschutzverbänden dann doch eher zusammenzuarbeiten. Wie kriegt man denn da jetzt in dem Bereich Naturschutz und Tourismus unter einen Hut?
Ja, das ist sehr schwierig. Also ich würde am allerliebsten fordern, dass man E-Bikes verbietet, und zwar deswegen, man hat kein Naturerlebnis. Man ist mit einem Motor unterwegs, und das Entscheidende für ein Naturerlebnis ist, dass man seinen eigenen Körper ohne Hilfsmittel erleben kann. Das macht ja im Prinzip das Naturerlebnis so faszinierend, die eigenen Beine zu spüren, die eigene Kaputtheit zu spüren, wenn es steil wird. Und diese ganzen Erlebnisse, die mit dem eigenen Körper verbunden sind, die werden hergeschenkt. Die vergessen die Leute, weil sie das Gefühl haben, mit dem Motor könnten sie viel mehr erleben. Das ist eine vollkommene Ihre Meinung, wenn man auf einem Motor sitzt, erlebt man, würde ich sagen, viel, viel weniger. Alles nur extrem oberflächlich. Man hat keine intensive Naturerfahrung. Aber ich weiß, eine solche Idee, das E-Bike prinzipiell zu verbieten, vor allen Dingen in Alpen oder in den Mittelgebirgen, das ist eine Idee, die ist nicht umzusetzen. Und die klassische Konsequenz wäre, dass man stark befahrene Wege ganz bewusst wieder befestigt, dass man sie permanent pflegt, dass man die E-Biker auf bestimmte Wege zwingt, oder nur diese Wege und keine andere Wege. Da müssen die Wege mit viel Aufwand wieder repariert werden. Und das ist dann eine Frage, wer bezahlt das? Und normalerweise bezahlen das in Tourismusorten die Tourismusgemeinden, weil sie halt Geldeinnahmen durch den Tourismus haben. Wenn es keine Übernachtung gibt, ist es schwer. Wer soll das dann bezahlen? Aber generell dürfte die Richtung dahin gehen, Kanalisierung des Angebotes, Reparatur der entsprechenden Flächen und dann die Frage, wer bezahlt das?
Ja, weil ich würde, um nochmal gerade darauf zu sprechen kommen, weil Sie das so schön beschrieben haben, ne, wenn man da die Berge raufgeht, und dann hat man natürlich auch einen ganz anderen Respekt, wenn ich mir das erarbeiten muss, das Erlebnis, ne, und nicht eben mal eben darauf bin, dann merke ich auch, mein Gott, was ist das für eine Höhe, nehme auch viel mehr wahr. Jetzt gibt's natürlich auf der anderen Seite Menschen, die sagen, ja, ganz ehrlich, ich würde hier nie mit dem Fahrrad, selbst wenn ich jetzt hier nicht raufbretter, aber ich würde einfach gar nicht hier raufkommen, weil ich die Kondition nicht habe. Was sagt man da? Dann ist vielleicht so was Sie gerade eigentlich angedeutet haben, merke ich so selber eigentlich die Lösung, dass man sagt, gut, dafür gibt es bestimmte Routen, die geben wir frei. Da muss man, wie Sie auch schon gesagt haben, die Finanzierung klären. Und dann wäre das eine Option, ne? So dass man es schafft, dass eben ja dieses Wild selber Routen auskundschaften und man kommt mit den Teilen fast überall hoch. Das ist natürlich dann im Endeffekt hochproblematisch. Ne?
Das ist hochproblematisch. Und ich möchte mal darauf hinweisen, was Sie eben gesagt haben. Wenn man einen Motor unter dem Hintern hat, verliert man den Respekt vor der Natur. Man kommt sich ein Stück weit allmächtig vor. Man hat das Gefühl, man kann alles sehen, alles erleben, überall wohin kommen. Aber der entscheidende Punkt ist ja gerade der, die Natur ist größer als der Mensch. Die Natur hat für den Menschen auch was Bedrohliches. Und diese Erfahrung, dass Natur auch gefährlich sein kann, ist ein ganz wichtiges Element bei der Naturerfahrung. Das gehört zu jedem Ausflug in die Natur, zu jeder Wanderung, die man mit eigener Körperkraft macht, gehört das untrennbar dazu, sich selbst auch mit seinen Kräften richtig einzuschätzen, rechtzeitig umzudrehen. Das sind ganz zentrale Erfahrungen, die wir machen, wenn wir uns auf Natur einlassen und wenn wir das Gefühl haben, wir können Natur von Nutzen. Wir fahren mit dem Motor so weit, wie der Motor uns trägt. Das ist, dann erlebt man keine Natur mehr, dann ist man praktisch in einer besseren Art Freizeitpark, in einer Landschaft, die für den Menschen hergerichtet ist. Und diese Landschaft verbittet dem Menschen kein wirkliches Naturerleben mehr. Und ich sage nochmal ganz klar, zum Naturerleben gehört auch die Grenze, die die Natur dem Menschen auferlegt. Bis hierher und nicht weiter, wenn du keine Kondition hast oder wenn ein Gewitter droht oder ein Schneefall droht.
Ja, Wetting, noch ganz kurz nochmal abschließend. Was, wie schätzen Sie das ein? Wie die Gemeinden so reagieren, die jetzt sagen, na klar, das sind Arbeitsplätze für uns, die spielen E-Bikes, also der Tourismus mit E-Bikes spielt eine immer wichtigere Rolle. Sie haben gesagt, okay, kann man ja machen, dann muss man ausgewiesene Pisten haben, die müssen dann dementsprechend eben von diesen Gemeinden auch gepflegt werden. Glauben Sie so, das ist ein gangbarer Weg oder kann man auch schon sagen, dass da einige Gemeinden so unterwegs sind? Weil dann, das muss man ja sagen, also gerade ich würde ich jetzt mal sagen, dass in Bayern ja auch viel traditionell auch ein großer Wert auf Naturschutz gelegt wird. Ne? Da weiß ich jetzt nicht. Schätzen Sie das ein, dass das ein gangbarer Weg ist, der so ein bisschen in die Zukunft weist, dass das auf dem Weg funktioniert? Also man hat ausgewiesene Pisten. Und dadurch kriegt man es kanalisiert.
Ich habe sogar das Gefühl, es gibt gar keine Alternativen als diese ausgewiesenen Pisten, die ständig repariert und auch ständig kontrolliert werden, weil die heutigen Mountainbiker, wenn da ein Unglück passiert, wird ja sofort die Gemeinde haftbar gemacht. Das wird sich in Zukunft keine Gemeinde mehr leisten können, wenn auf ihrem Gemeindegebiet ein Mountainbiker stürzt und der sofort dann die Gemeinde haftbar macht. Da kommen sehr große Probleme auf die Gemeinden zu. Und wir wissen alle, dass die Tendenz, wenn Leute verunfallen, dann sofort einen Schuldigen zu suchen, den sie natürlich nicht selber sind, sondern es wird eine externe Ursache gesucht, wo dann jemand versucht wird, zur Verantwortung zu ziehen, wo man Geld rausholen kann. Das ist eine sehr aktuelle Entwicklung und die betrifft auch das Mountainbiken. Und da habe ich das Gefühl, kommt auf die Gemeinden, kommt da in Zukunft noch so viel auf sie zu, dass sie freiwillig wahrscheinlich eher sagen, wir verbieten das Mountainbiken in der Fläche. Wir konzentrieren uns auf ausgewählte Trails, auf ausgewählte Strecken. Aber die werden gepflegt und die werden kontrolliert. Und da sind wir dann auch haftbar.
Ja, Herr Wetting, dann bedanke ich mich sehr. Wünsche Ihnen noch ein ganz angenehmes Wochenende.
Ja, danke, Herr Barth.